dann tatsächlich noch ein bisschen besser, weil da war ich auch Nummer 2 aus ganz USA. Bis 16-Jährigen damals habe ich wirklich sehr gutes Golf gespielt. Kann ich ja mal erklären. Es gibt ja 3 verschiedene Touren, fangen wir da mal mit an. Ne? Das ist die Pro-Golf-Tour, das ist die kleinste Tour, Drittliga-Tour. Dann kommt die Challenge-Tour und dann kommt die DP World-Tour, wo jetzt hier in Europa die größte Tour ist. Und dann kommt die PGA-Tour. Das ist ja dann, wo es in Amerika dann die größte Tour ist. Ich wieder nach Düsseldorf wollte und mir hat es dann gereicht. Und dann habe ich geguckt, was ich mache, und dann habe ich im Juni 2013 gegründet, alleine, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, okay, was ich besser machen kann, um vielleicht mein Business aufzubauen, und ich traue mir das zu. Und dann habe ich im Juni 2013 alleine gegründet als Clubfitter, und dann habe ich da angefangen, ja, die Schläger zu verkaufen, ja, und anzupassen. Also es ist wirklich alles individuell für denjenigen angepasst, ob das jetzt das Gewicht ist, die Griffstärke, wie hart ist der Schaft, wie ist die Gewichtsverteilung im ganzen Schläger, wie ist die Gewichtsverteilung im Schaft. Also da geht es wirklich, wie ist das Gesamtgewicht, wie biegt sich der Schläger im Schwung, ist die Bewegung wiederholbarer. Aber das ist dann halt, wie du schon richtig sagst, bei Profi-Golfern zu sehen oder auch Sportlern allgemein, wie die aus einem Tief während eines Matches sich zurückkämpfen, um dieses Match wieder zu gewinnen. Das ist halt der Wille, ne? Das ist dieser Wille, diesen Erfolg und diesen Titel zu gewinnen. Das kriegst du durch Talent nicht hin. Wenn du mental das nicht willst, und dann wirst du das niemals schaffen.
Die Golffolge von und mit Andreas Nottebaum von Clubfix. Wie ein Business entstanden ist, wie er früher fast mal Golfprofi geworden ist und wie ein Schicksalsschlag ihn zum Unternehmer gemacht hat, das alles hier in dieser Episode. Es geht um Grün, Schläger und Bälle. Die Golffolge jetzt.
Vor! So, sagt man ja immer, ne? Oder? Vor, einmal Ruhe bitte.
Einmal Ruhe bitte. So. Das heißt, jeder, der schon mal auf dem Golfplatz war, der hat jetzt, egal ob er beim Bügeln ist, im Autofahren oder so, hat auf jeden Fall den Kopf runtergezogen.
Der hat sich kurz erschrocken.
Der hat sich kurz erschrocken. Ja. So, wir machen die doppelte Nottebaum-Folge heute. Oh, voll, ja. Geil. Andreas, herzlichen Dank, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe ja gesagt, wir müssen das mal unbedingt machen, weil A, Golf ein Mysterium in vielen Bereichen ist. Also du, für dich ja, du bist ja hier, um aufzuklären und auch was zu geben. Aber für mich ist das halt mega faszinierend, und ich habe lustigerweise letzte Woche oder vorletzte Woche, als wir das hier geplant haben, angefangen, diese Dokumentation bei Netflix zu gucken, die dann heißt Full Swing, und wo du dann halt so die Pros so begleiten kannst, und so, seitdem bin ich wieder voll in diesem Golf-Thema drin, und ich finde es halt so mega faszinierend, diese Sportart an sich, und deswegen glaube ich auch, dass das hier eine Episode ist, die viele Hörer haben wird, weil es gibt ja viele, die sich in dem Sport versuchen.
Ja, das ist richtig.
Und da wird auch viel Geld investiert.
Das ist ebenfalls korrekt, ja.
Und der kürzeste Golfwitz ist immer noch, ich kann's.
Ich kann's. Ja, das stimmt.
Ja. Also, kommen wir mal zu dir. 87 geboren, hier in Düsseldorf. Wir sind miteinander verwandt, was jetzt eigentlich zur Sache gar nichts zu tun hat, sondern einfach, ja, das ist ein Fakt. Und ja, du hast dann schon in frühen Jahren das Golfthema irgendwie, bist da so reingeschubst worden.
Ja, durch meine Eltern, ne? Ja. Also ich bin, das war die Ursache der ganzen Geschichte, und wurde halt immer mitgeschleppt, und aber dann natürlich auch freiwillig, weil ich dann auch die Liebe und Passion zu dem Sport auch gefunden habe. Und habe natürlich auch viele andere Sportarten auch ausprobiert. Aber schlussendlich habe ich mich dann halt auch für Golf entschieden. Rein auch logistisch, technisch musste ich mich irgendwann
für meine Eltern Spieler sind und immer auf dem Platz
entscheiden
stehen.
Genau, aber sie haben mich nicht reingepusht, sondern und dann der Spaß und dann der Erfolg im Amateurbereich hat natürlich dazu beigetragen, dass ich dann natürlich noch mehr Spaß an der ganzen Geschichte hatte. Ne?
Wann hast du denn überhaupt so angefangen? Also ich meine, mal so einen Golf zu so einen Schläger zu schwingen, da warst du wahrscheinlich ziemlich klein.
Ja, also ganz klein, ne, mit so Plastikschlägern auf der Straße. Klasse ganz normal mit 3 oder 4 und Platzreife habe ich mit 6 gemacht.
Platzreife
mit 6, okay. Hatte ich auch mit Handicap 36 mit 6 dann auch angefangen und dann immer dran geblieben und dann habe ich da ist so ein bisschen für mich so ein zeitlicher eine Lücke, was so zwischen 7 und 10 und so war, also der Jugendtraining und so, ja. Und dann habe ich mit 14 meinen ersten deutschen Meistertitel gewonnen und NRW-Titel auch in einem Jahr direkt. Das war natürlich ganz, ganz cool, so die Erfahrung zu machen. Und dann ging es ein bisschen weiter noch mit Nationalkader und USA-Aufenthalt und so. Ja, das war ganz gute Zeit. Ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich meine, krass ist ja, wenn man sich für so einen Weg entscheidet. Ich meine, wir hatten ja hier auch schon mal jemand, der aus dem Tennis-Business unterwegs, genau. Mhm. Und es ist ja krass, wie riesig diese Welt ist und wie klein die Spitze auch nur ist, die wirklich relevant ist. Also Golfprofi heißt ja noch nichts und gar nichts. Mhm. Und war das mal irgendwann ein Plan eigentlich für dich, so
in diese Richtung zu gehen? Ja, schon. Ne? Also ich wollte schon auch Profi werden, aber aufgrund von persönlichen und auch gesundheitlichen Rückschlägen, die ich hinnehmen musste, musste ich mich da zum damaligen Zeitpunkt auch dagegen entscheiden, weil ich erstens die gesundheitliche Schiene da Probleme hatte und zweitens habe ich dann auch nicht gut genug gespielt, wo mein Selbstbewusstsein gut genug war, wo ich sage, ich traue mir das zu. Und das sind natürlich so zwei Komponenten, wenn man im Profisport reinrutscht oder sich etablieren möchte, dann musst du da auch mental und körperlich auch voll da sein. Und das war ich zu dem Zeitpunkt nicht und dann habe ich mich dazu entschieden, eine Golflehrerausbildung zu machen.
Aber ist ja schon krass, wenn du überlegst, du warst ja schon, also ich meine, so Deutscher Meister, dies, das ist ja schon mal, ist ja jetzt, kriegst ja nicht geschenkt. Also da muss man ja sagen, dann ist man der Beste in seiner Alterskategorie in Deutschland.
Genau, ja. In den USA war es dann tatsächlich noch ein bisschen besser, weil da war ich auch Nummer 2 aus ganz USA. Bis 16-Jährigen damals habe ich wirklich sehr gutes Golf gespielt, aber dann kam halt die gesundheitliche Aspekt hinzu und dann musste ich das leider abbrechen. Also war dann halt so. Hat wehgetan, aber so ist es.
Na gut, im Endeffekt ist es ja gut gegangen. Ne? Aber krass ist ja schon, wenn man sieht, was so Jungs auch an Kohle nach Hause fahren. Ne? Also ich meine,
das ist brutal, natürlich, oder? Ja, auch der Weg dahin ist natürlich brutal lang. Ne? Man sieht natürlich jetzt, okay, der Payoff, weiß ich nicht, die kriegen jetzt für einen Sieg 4 Millionen Euro. Aber der Weg dahin, das ist wirklich eine lange, lange Strecke, um das überhaupt zu erreichen und auch, sag ich mal, Top 100 in der Welt zu sein. Das ist jetzt, das wird dir nicht geschenkt und das kriegst du auch nicht nur durch Talent hin. Also da gehört schon noch im Background sehr, sehr viel Arbeit dazu. Ich kenne ja auch ein paar Tourspieler und wir betreuen ja auch Tourspieler und weiß halt auch, was im Hintergrund so passiert. Und da sieht man halt einfach, das sind auch nur Menschen, ne? Und man sieht nicht nur den Erfolg, den sie manchmal haben und den der monetäre Faktor, der dann auch eine Rolle spielt, aber es ist halt wie bei uns allen auch im täglichen Job halt, die reißen sich halt täglich den Arsch auf, so um das zu erreichen. Ne?
Und also vielleicht um das mal besser, also jetzt ist so, die Hörer hier, die mit dem Thema nur hobbymäßig was zu tun haben und das profimäßig gar nicht verfolgen vielleicht, da muss man ja ganz klar differenzieren zwischen einem Breitensportler und einem Profisportler. Und du hast ja gesagt, wie du hast angefangen mit Platzreifen mit 6, tralala, dann irgendwie Aufbau, Jugendspieler 14, 16. Damit hast du ja schon in der Zeit, nur um dahin zu kommen, oder vielmehr nicht du, sondern deine Eltern, also irgendjemand muss ja erstmal jede Menge Geld investieren. Also in Spielen, Platzreife, dann Clubmitgliedschaft, dann Turniere hin und her fahren. Also diese Logistik, die ja einfach, die nicht bezahlt wird, die musst du ja investieren. Wie auch wenn du ein Talent hast für Fußball und du spielst in einer gewissen Liga, dann kann es ja auch sein, dass deine Eltern dich zu jedem Wochenende zum Spiel durch eine ganze Bundesrepublik fahren müssen. Und das ist ja im Golf ähnlich, oder? Also ich meine, du bist ja nicht nur im kleinen Pudding unterwegs, du fährst ja dann irgendwann auch durch die Gegend.
Ja, das stimmt. Also bei mir war das so, sobald du Ich habe ja auch von relativ jung auch für die Clubmannschaft gespielt, also für die Mannschaft, wo ich im Club gespielt habe. Da habe ich mit 14 dann angefangen und dann wirst du auch gefördert. Also du kriegst dann auch viele Dinge bezahlt, also sprich Training, da kriegst du Geld auch dafür, wenn du zu Turnieren fährst, dann wird dir das praktisch wird das gefördert, sodass du nicht oder die Eltern alles selber bezahlen müssen. Und dann on top natürlich Nationalkader, wird sehr, sehr viel bezahlt, wie Trainingsreisen, Trainerstunden, die ich privat nehme, bei meinem Trainer damals genommen habe. Dann Reisekosten werden erstattet. Also da wurde schon auch viel unterstützt. Also okay. Das kann man schon sagen, auch in anderen Sportarten ist das sicherlich nicht anders. Wenn du ein gewisses Level erreichst in deiner Jugend oder auch im Nationalkader bist, dann wirst du finanziell definitiv unterstützt.
Ja, aber es gibt ja immer noch einen Unterschied in den Sportarten. Wenn man überlegt, was für Fußball ausgegeben hat wird, oder Golf ist sicherlich auch eins der Sportarten, wo Geld auf jeden Fall zu Hause ist.
Ja, ne?
Da ist es natürlich krass, wenn du dann überlegst, dass so ein Deutschlandachter, der immer Olympiagold holt und jeder hat noch einen Schreinerberuf nebenher. Ne? Das ist natürlich so. Und die kriegen kein Geld für nichts dafür, was sie da leisten. Und dann ist es schon...
Ja, ist ganz andere Situation. Ne? Genauso wie Leichtathleten, wenn ich das sehe, was die so leisten. Und wie du schon richtig sagst, die müssen nebenbei arbeiten, damit sie ihr Leben leben können. Und dann wie im Fußball, wenn du da ein gewisses Level erreichst und auch jetzt, sag ich mal, beispielsweise Golf, da fließen natürlich schon mal ganz andere Summen. Ne? So. Und das ist natürlich schon, wo man sagt, ist das jetzt fair oder nicht fair? Ne? Kann ich jetzt nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist es, soll es die Leistung definitiv nicht schmälern, ja, von Leichtathleten. Die arbeiten sicherlich vielleicht sogar noch mehr als manch einer Profisportler, der im Fußball unterwegs ist oder auch im Golf. Aber da...
Dann ist eine andere Bewertung
am Ende.
Ja. Aber gut, also... Wenn man also dann sagt, okay, man hat das Glück und ist so talentiert und gut und fleißig vor allen Dingen, glaube ich auch. Ne? Fleiß ist ja auch ein Thema, oder?
Ja, es ist super wichtig. Also es sind immer so zwei, drei Komponenten, die eine Monsterrolle spielen oder eine sehr wichtige Rolle spielen, um erfolgreich zu sein. Das ist halt erstmal, logischerweise ist das Talent, ist der erste Faktor. Zweitens ist das Umfeld, welches Umfeld du hast. Und drittens natürlich auch teilweise... ja, die Eigeninitiative, die du da selber reinsteckst, ne, das ist mit das Wichtigste, weil Talent ist vielleicht maximal 40%, was eine Rolle spielt, aber am Ende des Tages ist es, willst du selber, reißt du dir selber den Arsch auf oder nicht? So, und wenn du das nicht tust, dann wirst du auch nicht erfolgreich, egal wie talentiert du bist. Und das kristallisiert sich immer wieder heraus, dass es so auch immer wieder oder immer noch so ist. Ja, hast du keinen eigenen Drive, um täglich zum Training zu gehen, mentales Training zu machen, Sport zu machen. Soll ja ein Beruf sein, eigentlich täglich dich damit zu beschäftigen, dich weiterzuentwickeln. Dann bleibst du halt auf der Stelle, weil die Konkurrenz schläft halt auch nicht an der Wand.
Ist denn, wenn du sagst, diese mentale Ausrichtung oder die mentale Stärke, die du dann brauchst, auch selber immer wieder zu sagen, so jetzt go, let's go, let's go. Gibt es so eine Scheidewand, wo Leute den ersten Erfolg haben und dann kommt der Lazy Dog so auf die Schulter und dann so, ey, ich bin so gut und dann kommt so.
Gibt es mit Sicherheit auch Leute, die so denken, aber die Spieler, mit denen ich zu tun habe oder auch kenne oder auch, ich sag mal, verfolge, ja. Die ich jetzt natürlich persönlich nicht kenne, ruhen sich alle nicht auf dem Erfolg aus, wenn die jetzt mal einen Titel holen. Da schwenkt das eher um, zu sagen, dass die noch mehr Titel gewinnen wollen und dann geht es nicht mehr um das Monetäre, weil die irgendwann ein Level erreicht haben, wo das Monetäre keine Rolle mehr spielt, sondern krass. Am Ende des Tages nur noch Titel zählen. So, und dann, wenn die Jungs das verfolgen und das auch visualisieren und sagen, ich will den Titel, ich will die Platzierung bei dem Turnier erreichen, das ist ein Ziel von mir, oder ähnliche Ziele definieren, dann geht es nur noch um ja, Trophäen sammeln und am Ende des Tages wirst du nur daran gemessen. Dich beglückt wünscht keiner, dass du, weiß ich nicht, Top 20 Platzierung gemacht hast, ja? Sondern die gucken auf deine Vita und gucken erst, wie viele Siege hast du eingefahren. So, und danach wirst du bemessen.
Das ist so krass.
Ja.
Weil man muss ja auch wissen, dass Profi sein heißt nicht Geld verdienen, ne? Also es gibt ja die Grenze Cut und so weiter. Also vielleicht muss man das auch mal erklären, wie so ein Turnier oder wie so ein...
Kann ich ja mal erklären. Ja, genau. Es gibt ja drei verschiedene Touren. Fangen wir da mal mit an. Ne? Das ist die Pro-Golf-Tour. Das ist die kleinste Tour, Drittliga-Tour. Dann kommt die Challenge-Tour. Und dann kommt die DP World-Tour, wo jetzt hier in Europa die größte Tour ist. Und dann kommt die PGA-Tour. Das ist ja dann, wo es in Amerika dann die größte Tour ist. Ne? Und dann jetzt gibt es natürlich auch noch Live Golf.
Genau, was Neues entstanden gerade. Riesenskandal.
Aber gibt es gespalte Meinungen zu. Aber nichtsdestotrotz ist es ja klar, du hast, ich sag mal, wenn du klein und anfängst oder auch bei der Challenge Tour, der European Tour, am Ende des Tages hast du immer Kosten. Ne? Also es ist... sehr, sehr kostspielig, um nach ganz oben zu kommen, weil du hast ja jede Woche Reisekosten, Trainerkosten, du hast Miete zu Hause, du hast Spritkosten und all sowas. Und dann verdienst du in der Drittligatour im Schnitt ca. 5.000 Euro, wenn du ein Turnier gewinnst. So, aber im Schnitt kostet dich eine Woche ungefähr 1.200 bis 1.500 Euro die Woche. So. Und auf der Challenge-Tour ist das noch viel teurer, da kostet eine Saison, ich sag mal, je nachdem, wie man auch lebt und fliegt, weil die fliegen mittlerweile durch die ganze Welt, zwischen 50, 70 bis 100.000 Euro kostet nur die Saison, um zu spielen. Und wenn du natürlich dann, ich sag mal, nur 20.000 Euro einnimmst, entsteht da eine Differenz. Und dann geht es natürlich auch um dein tägliches Brot, ob du dir das, dann steigt auch der Druck, um ja dein Leben zu finanzieren. Ne? Du fliegst durch die Welt, du hast dann Jetlag, bist kaum zu Hause, du kämpfst immer nur gegen dich selber und wenn du mal zwei, drei Cuts, also sprich nach zwei Runden rausfliegst, dann verdienst du halt kein Geld, du fährst dann nach Hause oder fliegst schon weiter zum nächsten Turnier. Und wenn du mehrere Turniere in Folge auch mal einen Cut verpasst und dann kein Geld verdienst, dann irgendwann kommt ja auch die Birne zum Einsatz, wo du denkst, scheiße, ich verdiene hier keine Kohle, ich spiele nicht gut und dann kommen natürlich die
Zweifel.
Spielt eine mega große Rolle. Und das ist ohne Sponsoren eigentlich gar nicht möglich. Ne? Also wenn du, darum haben auch viele, kümmern sich dann auch um Sponsoring und gibt auch genug Leute, die da auch Geld dann auch rein investieren, um Sportler zu unterstützen und dann auch langfristig wie ein Investment zu sehen und sagen, okay, ich setze jetzt auf den Spieler und gucke und hoffe, in Anführungsstrichen, dass da am Ende des Tages vielleicht da ein Upcoming Star rauskommt.
Wo man dann wiederum einen Turn auf Invest von seiner verdienten Kohle, das ist dann die Sache, ne? Das macht dann jeder anders.
Genau, das ist dann Verhandlungssache. Ne?
Entweder ist es so, dass man sagt, mein Onkel hat eine große Firma und der zahlt das.
Genau.
Also privat.
Gibt es ja auch, habe ich gesehen. Absolut, gibt es alles.
Überall.
Ne? Gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Ja. Aber ja, große Sponsoren helfen natürlich, ne? Auch den Druck zu nehmen und du weißt, okay, ich bin jetzt vielleicht für das Jahr schon mal safe und wenn ich mal einen Cut verpasse oder auch zwei, das gehört halt nur mal, das ist part of the game. So, und dann hast du nicht mentalen, finanziellen Stress, weil das ist ja schon auch großer Stress, den wir dann erleben, wenn du dann dein tägliches Brot spielst und weißt, okay, jetzt muss ich vielleicht auch mal die Butter weglassen oder ich muss, im Camper schlafen, damit ich mir die Kohle zusammenhalte. Das gibt's alles auf der Tour. Das ist auch keine Seltenheit. Vor allen Dingen auch nicht auf der Challenge-Tour und auf der Drittliga-Tour erst recht nicht. Dann werden Airbnbs gemietet, dass jeder die meiste Kohle spart. Wo es nur geht, wird drum geknapst. Aber das ist ja auch eine schöne Reise, wenn man klein anfängt und sich dann viel erarbeitet. Und dann, ja, die wollen ja darauf hinausarbeiten, dass sie dann im Privatjet irgendwann sitzen, ne? Und dann alles bezahlt wird.
Aber, also klar, du machst das natürlich, um Kosten zu sparen, um dann irgendwie in diese Gewinnzone zu kommen. Jetzt muss man vielleicht nochmal auf dieses Thema Cut zurückzukommen, weil da habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Du fährst also zum Turnier und dann spielst du quasi denselben Kurs dreimal normalerweise, ne?
Nee, viermal. Also du hast vier Turnierrunden offiziell Und du fährst aber vorher, sag ich mal, 2-3 Tage vorher dorthin, um eine Proberunde zu spielen, damit du den Platz kennenlernst, wie ist er im Zustand. Wenn du da noch nie gespielt hast, solltest du vielleicht 1 oder 2 Runden sogar spielen, um den Platz zu analysieren. Wie ist deine Spieltaktik?
Na, also das, welche Löcher sind wie gebaut, genau, und welche Tricks und Kniffe gibt es irgendwo zu beachten?
Genau, okay. Also Course Management, dich vorzubereiten, wie der Platz deinem Spiel zusagt oder auch nicht. Ne? Und dann einen Gameplan ausarbeiten. Und dann geht es direkt in die erste Turnierrunde am Donnerstag. Das ist zu 99% immer der Donnerstag. Dann Donnerstag und Freitag sind die ersten beiden Runden. Und dann kommen im Schnitt die Top 70 Spieler weiter und spielen das Wochenende, Samstag und Sonntag. Und im Schnitt sind so ungefähr 120 bis 140 Spieler im Teilnehmerfeld. Also die Hälfte fährt nach Freitag Nachmittag nach Hause.
Und die haben dann quasi investiert Anreise. Wenn die Rookies sind und noch nicht so erfahren sind, dann haben die 4-5 Übernachtungen.
Flug,
aber nur 3 Übernachtungen, weil haben wir dann 2 Tage gespart.
Ja, da ist auch was dran. Aber meist müssen sie dann teilweise sogar Flüge spontan umbuchen, weil sie dann
anderes Turnier mitnehmen wollen.
Oder wie was auch immer. Ne? Da gibt es wirklich Geschichten. Das hat kein Limit. Und da muss man halt jeder im eigenen Ermessen gucken, wie kann ich fliegen, muss ich einfach 3 Tage warten und wie auch immer. Und gehe in ein anderes Zimmer. Also da gibt es lustiger auf der einen Seite, aber auch natürlich Sparmaßnahmen, wo man dann auch einfach sagt, okay, dann ist das halt so. Ne?
Ja, krass, also ist das nicht alles nur Glanz und Gloria, sondern das ist auch teilweise harte Realität.
Um da oben mitzuspielen, um die Jungs, die wir im Fernsehen sehen, der Weg bis dorthin ist richtig steinig. Ja, okay. Es sei denn, du hast einen Spieler.
Family oder so, denen das
ja, oder auch genau. Ne? Also wo du sagst, ach Mensch, da muss ich jetzt nicht so wirklich viel arbeiten. Ich mache das einfach mal und guck mal jetzt 10 Jahre, was bei rauskommt. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, dann falle ich auch weich. Ne? Also da gibt es genug Beispiele auch. Ne? Also so ist das nicht. Ne?
Also ich fand in dieser Dokumentation halt witzig, dass so richtig berühmte Spieler, Ricky Forwell, keine Ahnung, wie die alle heißen, ich kenne jetzt nicht alle Namen, aber die dann einfach im Cut scheitern und im Privatjet einfach nach Hause fliegen.
Das ist richtig. Ja, die meisten sind sogar in der Tat von NetJets gesponsert. Das ist NetJets ist so eine... falls das jetzt jemand nicht kennt, das ist aus USA, die machen Private Jets und die unterstützen halt die Spieler. Und wenn die, da geht meist 1-2 Jets am Freitagnachmittag raus und dann packen die halt mehrere Spieler rein, weil die meisten leben ja in Florida zum Beispiel. Und dann fliegen die West Palm Beach und Orlando an und dann nehmen die direkt 6 Spieler oder 8 mit oder 10 und dann geht es entweder nach Hause oder am Sonntag direkt zum nächsten Turnier. Und das ist das, was ich aber auch gut finde, wenn du das Level irgendwann erreicht hast. Ne? Wir reden jetzt hier über das höchste Level, ne?
Yeah.
Wo dann auch Zeit natürlich auch eine Ersparnis ist. Ne? Du musst nicht zum Flughafen, dich da anstellen, dein Gepäck aufgeben, sondern du weißt, okay, um 18 Uhr steht der Jet da und wir treffen uns halt um 18 Uhr da. Das Auto fährt vor, es wird alles eingeladen und dann sind wir gleich in der Luft. So, das ist halt schon mal ein anderes Level. Ne?
Ja, voll.
Und denen tut es dann auch nicht mehr weh, ob die jetzt am Freitag dann fliegen oder halt am Sonntag finanziell. Ne? Das ist ja dann alles bezahlt.
Okay, das ist aber dann wirklich die Top-Top. Das heißt, wir reden so von den, wenn du jetzt sagst, es gibt, keine Ahnung, wie viele Profis überall liegen gibt es weltweit? Also um mal so eine Pyramide aufzumachen, wie krass ist, wie groß ist die Basis und wie krass sind die Top-Spieler der Welt? So
Spalzung? Es gibt, ich sag mal, mit der 2. Liga-Tour bist du, ich sag mal, vor der PGA-Tour. Dann hast du in Kanada, du hast in Südafrika, du hast Asien, du hast Australien. Also du hast weltweit gibt es Touren. Und da kann man sich schon mal vorstellen, wenn es weltweit und global Touren gibt, dann weiß man ja schon mal, okay, dass die Masse ist wirklich exorbitant. Und wenn du dann zu den Top 100 Spielern der Welt gehören möchtest, obwohl unten im Topf mehrere Millionen sich schlummern, die auch den Ball treffen, so wie du und ich, und dann am Ende des Tages aber Kleinigkeiten dazu entscheiden, ob du da hinkommst oder nicht. Und das ist schon, ist schon nicht ganz einfach. Ja, das ist schon exorbitant steiniger Weg.
Ja, krass. Also ich wusste nicht, also man hört ja manchmal so European Tour oder Asian Tour oder so, da kann man es ja noch irgendwie ableiten. Da gibt es noch irgendwie, keine Ahnung, Challenge und irgendwas 500, irgendwie, was weiß ich, was da so alles Mögliche gibt. Und dann gibt es am Ende des Tages halt die Spitze und das ist dann, wenn du eine Zulassung als Professional Golf, PGA ist, Professional Golf Association, und dann musst du aber quasi dir eine Lizenz jedes Jahr eher spielen, richtig?
Genau.
Also du musst beweisen, dass du gut genug für diese Tour bist.
Genau, du bist dann ein Meister. Es gibt unterschiedliche Rankings, also meist ist es so bei der Challenge Tour, ist es so, dass du Top 70 oder Top 80, meine ich, kriegen die Karte dann für nächstes Jahr, dass sie wieder die Permission haben oder die Erlaubnis haben, die Tour wieder zu spielen. Also du musst dann natürlich Mindestpreisgeld verdienen, damit du in dem Ranking auch da bist. Und genau, und sobald du, ich sag mal, außerhalb der Top 100 bist, kannst du wieder eine Qualifikation spielen, damit du wieder für die Tour spielen darfst. Und diese Qualifying School ist wirklich, also aus Erzählungen von Profis, mental das Schwerste, was du so durchleben kannst. Weil da geht es halt wirklich um, ja, um dein Brot, ne? Also täglich Brot, und du musst dich wieder zurückkämpfen und du fällst praktisch vom obersten Niveau runter, wo du eigentlich nicht mehr hin wolltest. Und das erleben aber sehr viele Profis. Dass es auch mal ein Ab und An so ein Bergauf- und Bergabtalfahr gibt. Aber das gehört auch dazu. Und das ist, ja, darum, es sieht immer, es ist nicht immer alles schön, was glänzt, ne? Und oder alles, wie sagt man?
Alles Gold, was glänzt.
Ja. Alles Gold, was glänzt. Und das ist das, was wir in den Medien halt nur sehen, ne? Und
ja, ist ja immer so, wir sehen immer nur die Top-Tops.
Genau, und wie toll, aber im Hintergrund ist.
Und die Skandale in Tiger, ja, keine Ahnung was, wie auch immer.
Ja, das. Ja. Der hat viele Schweigegelder bezahlt, sagen wir mal so.
Ja, ja. Ich glaube auch. Ja. Aber am Ende des Tages
spricht der Erfolg für ihn, ne?
Ja, wenn er dann irgendwie wieder aufschlägt und dann da so wieder spielt, ist halt schon verrückt.
Das ist schon Wahnsinn, ja, was der geleistet hat.
Krass. Aber so eine Geschichte gibt es, kann man so oft nicht malen, oder? Also ich meine, ich habe jetzt mal geguckt, auch in dieser Netflix-Dokumentation, es gibt wenig Leute, die aus so einem völlig unterschiedlichen Background in diesen Sport reinkommen. Oder gibt es so eine Geschichten öfters?
Doch. Also es gibt wirklich auch Spieler, die mittlerweile zu den Top 20 der Welt gehören, die wirklich aus einem sehr einfachen Hause kommen oder kamen und sich das wirklich erarbeitet haben und peu à peu sich das mit minimalsten Mitteln erspielt haben. Und das ist das, was ich eingangs ja auch gesagt hatte, dass der Wille, das zu erreichen, oder das Ziel zu erreichen, besser zu werden als alle anderen und da oben mitzuspielen, das ist super entscheidend. Und das Monetäre hilft, gewiss, aber nicht, um erfolgreich zu sein. Wenn du 10 Millionen im Rücken hast, sage ich jetzt mal übertriebenerweise gesagt, aber hast ja keinen Drive, um das zu erreichen, dann wirst du niemals da oben ankommen. Und wenn du nichts hast und weißt, du hast den Willen, da oben mitzuspielen, dann kommt der Drive, glaube ich, von, ja, nicht von alleine, aber dieser Biss anderer, und dieser Hunger, ne, ja. Der, wie du schon richtig sagst, ist halt ein ganz anderer. Ne? Und da gibt es schon viele Geschichten. Ja. Auch jetzt, wie du gesagt hast, Full Swing, ich sag mal so ein Tony Finau, der war ja auch ein Teil der Doku-Serie, ja. Der kommt ja auch aus sehr einfachem Hause. So, und ist durch Teenager, College hat sich hochgespielt und dann ging es auf einmal relativ schnell für ihn und dann, ja, war er da oben. So hörten es die Kurzfassung, aber er hatte auch nicht finanziell die Möglichkeiten, da die Monstersprünge zu machen. Aber er wurde dann natürlich auch finanziell unterstützt, weil es zu Hause auch nicht möglich war, weil ja verschiedene Personen an sein Talent und sein Können geglaubt haben und haben ihn dann da gewiss dann auch unterstützt.
Ja. Aber ist denn, ist es ein Unterschied, also wenn jetzt in manchen Ländern Klasse keine Rolle spielt, weil du einfach sagst, es gibt Möglichkeiten, dass du subventioniert oder unterstützt wirst, klingt ja eher nach dem amerikanischen Modell, also so
Scholarship. Ja.
Das haben wir hier ja gar nicht. Nee. Also hier in Deutschland hast du Pech gehabt, oder?
Ja, hier in Deutschland kannst du das selber bezahlen.
Ja, welcome.
Ja, welcome. Ne? Nein, aber das ist so, klar, der Sport in den USA ist eine ganz andere Nummer. Darum gehen ja auch viele in die USA, ins College, zum Golf spielen. Und das ist eine ganz andere Mentalität. Hier in Deutschland gibt es das ja gar nicht so richtig. Ne? Also wo du sagst, das ist ein Sportstipendium und wir unterstützen dich jetzt mal. Das gibt es ja hier in Deutschland. Also ich kenne jetzt keine
Uni. Ja, keine Geschichten Uni, kennt man also halt nur so aus
USA.
Aus USA, ja. Aus Baseball und genau. Basketball. Und hast du
Tennis
nicht gesehen,
und alles
dass halt Leute einfach, die keinen finanziellen oder nicht den nötigen finanziellen Background haben, ja. Eben auf vielleicht auch das Einkommen des Sohnes zu verzichten, weil er eben nicht arbeiten geht, sondern seinem Sport nachgeht. Das ist ja, für manche Leute ist das ja existenziell eine Entscheidung. Fehlt uns ein Gehalt, um Miete und Essen zu kaufen oder nicht? Und dann zu sagen, okay, der geht dafür in die Schule, dafür wird er alles bezahlt, er kriegt Essen, alles drum und dran. Und wir müssen uns damit nicht sorgen. Es ist ja ein Weg, den wir hier einfach ja gar nicht kennen.
Ja, es gibt mittlerweile natürlich auch Vermittlungsagenturen, die jetzt, sag ich mal, aufmerksam werden auf junge Spieler auch in Deutschland oder Europa und dann auf dich zukommen und sagen, okay, wir bieten dir ein Scholarship an. Also die kümmern sich dann darum, die scouten dich, genau, die scouten und dann sprechen die dich an und vermitteln dann auch in die USA. Und das gibt es schon auch hier. Ja.
Aber im Endeffekt ist es immer eine Wette, ne? Eine Wette auf ein Talent, eine Wette auf eine Person, die.
Am Ende des Tages investiert ja das College, ne? Also und sagt, okay, wir sind aufgrund der Vita von Person X oder Schüler X, geben wir 80% ein Scholarship. Also dass der dann 20% nur in Anführungsstrichen zahlen muss. Und das ist natürlich schon mal, wenn man weiß, wie kostspielig es ist, zur Universität in den USA zu gehen, ist das schon mal ein Monsterbatzen Geld, der dir da abgenommen wird. Ne? Und idealerweise, wenn du natürlich auch schulisch, sowohl auch sporttechnisch beides sehr gut und gute Vita hast, kannst du sogar bis zu logischerweise 100% auch ein Scholarship bekommen und dann wird dir alles bezahlt. Ne? Also das ist ja eine Mischung aus beidem. Ne? Aber ja, der Erfolg sollte schon da sein, sonst kommen die nicht auf dich zu.
Ich meine, am Ende des Tages ist es so wie in jedem Unternehmen. Der Investor hat nur so lange Bock, wie er sieht, dass das eine positive Entwicklung hat.
Das ist, habe ich auch schon mal gehört.
Ja, das habe ich schon mal gehört. Ja, auf jeden Fall ist es, finde ich, mega spannend. Und dann hast du aber, also jetzt, um vielleicht nochmal den Bogen zurückzukriegen, jetzt haben wir so die Grundbasis Golf so durch, wie der Hase so läuft. Es gibt natürlich auch noch so, jetzt haben wir über PGA und sowas gesprochen, es gibt natürlich auch noch sowas wie nationale Ligen, gibt es auch, sowas in der Bundesliga wahrscheinlich.
Genau.
Gibt es auch noch, weil wir haben ja auch deutsche Spieler, die jetzt nicht international unterwegs sind, sondern
absolut,
hier gibt es ja auch schöne Plätze und Gott sei Dank auch Firmen, die an diesem Sport interessiert sind und die da rein investieren. Mercedes, BMW,
glaube ich. Genau, ja, mittlerweile also fast alle.
Fast alle, die da irgendwie so aktiv sind. Und das kommt am Ende des Tages ja auch wieder dem Breitensportler zugute, weil auf vielen Plätzen kann man ja auch normal spielen.
Und, ja, und ne? Das gibt ja immer mehr in Deutschland jetzt auch, ne, dass es nicht mehr, es heißt, ja, es ist nur noch für die Oberschicht, oh ja, ne, dieses Image, was man so kennt aus dem Golfsport, dass das auch Schülern, Studenten ermöglicht wird, wie Topgolf in Oberhausen, dass jeder mal reinschnuppern kann für eine schmale Mark, dabei ein Bier zu trinken, auch Jeans zu tragen und T-Shirt zu tragen. Und
ja, das gab es ja früher nicht.
So ein Thema, oder? Ja, aber das gibt es, es ist schon deutlich lockerer geworden, weil viele das auch verstanden haben, um neue Spieler und Golfer zu gewinnen, für den Golfsport zu begeistern und dann kannst du dieses Spießige, da brauchst du nicht mit um die Ecke kommen. Und dafür gibt es coole Sachen mittlerweile, die man machen kann. Und klar, wenn du auf den Golfplatz gehst, hast du halt natürlich auch eine Kleiderordnung, ja, aber das ist jetzt nicht hier Knickerbocker und Krawatte, sondern du kannst halt auch schon nochmal das T-Shirt aus der Hose lassen und mit kurzer Hose Golf spielen gehen. Also das ist jetzt nicht mehr, da haben sich die Sachen auch schon positiv entwickelt.
Es gibt auch Events, habe ich gesehen, wo die Amis in diesem 18. Loch so komplett ausflippen. War das Seagrass? Wo ist das noch?
Ah, ja, das war jetzt ein typisch jetzt Scottsdale. Loch 16.
Loch 16.
Ja, das ist Leute, ja, 50.000 Menschen an einem kurzen Loch. Das ist nur 120 Meter, muss man sich vorstellen, wenn man mal so in die Weite guckt. Das ist nicht weit. Und da sitzen halt 50.000 Menschen um dich rum und gucken dir zu, wie du den Ball schlägst.
Und saufen Bier dabei und grölen, wenn du daneben schlägst und so. Das ist unfassbar.
Also das ist ein Hexenkessel. Ja, das ist ein Hexenkessel. Aber ist geil, ist mega und ist schon
cool. Zeigt auch mal eine andere, also man kennt ja sonst nur so diese Leute, die am Rand stehen. Früher ohne Handy, alle mit Handy in der Hand. So.
Ja.
So der typische Mensch, der das Golfspiel live verfolgt und dann hat man dieses Bild und das hat für mich einen völlig neuen Horizont eröffnet, weil ich kannte das gar nicht, dass das sowas gibt und da Alter Schwede, da war richtig
das
Party.
War, ja, das ist richtig, Kasala. Ja, also, geil. Aber ist cool.
Ja. Okay, also von Golf und von deinem Weg dann irgendwann zu sagen, okay, dann ist es halt aufgrund von Circumstances nicht, dass ich den Weg gehen kann. Welche Alternativen habe ich? Die Liebe zu dem Sport hattest du ja eh schon entwickelt und dann hast du gesagt, okay, dann mache ich den.
Ja, mache ich die Golflehrerausbildung. Ja, genau.
Hab was dann, aber auch eine offizielle, ist das ein offizieller Schein? Ist das
nee, oder wie? Ist nicht nee? Anerkannt.
Auch.
Ja, aber ist kein offizieller Ausbildungsberuf, so wie man das zertifiziert in manche Berufe, ne, wie jetzt, keine Ahnung, Bürokaufmann, ne, das ist jetzt was Anerkanntes, aber Golflehrer da sind in der Tat nicht, aber ja, genau. Ich hatte ja auch die Option, bei meinem Vater damals irgendwie reinzugehen. Er hat einen Messebau gemacht und das war überhaupt nichts für mich. Und ich wollte immer irgendwie beim Golf bleiben und das war auch gut so, bis heute ja. Und das erfüllt mich auch und macht mir täglich Spaß, auch mit Golfern zusammenzuarbeiten. Und genau, dann habe ich die Golflehrerausbildung gemacht. Für 3 Jahre und dann bin ich danach, habe ich ein Jobangebot in den USA bekommen und dann bin ich wieder in die USA gezogen, weil ich habe vorher schon mal 2 Jahre dort, bin ich ja zur Schule gegangen und dann bin ich wieder rübergegangen, auch im Vertrieb, also für eine Schlägerfirma bin ich rübergegangen.
Welche
und auch
Firma
im Fitting. Die hieß BIC damals, Bioengineered in Germany hieß die, kam aus Hamburg, gibt es aber heutzutage nicht mehr.
Okay, haben die das nicht, die haben so individuelles Zeugs gemacht, glaube ich.
Genau, oder? Und ja, haben einfach, ja, sind zu schnell gewachsen, zu viel Kosten und dann ist es der Laden irgendwann um die Ohren geflogen, ja. Also finanziell. Aber ich hatte noch eine schöne Zeit, 2 Jahre, die habe ich mitgenommen und da sehr viel Klinken geputzt. Und dann ja, habe ich eine wirklich super Learning-Zeit gehabt, die mich halt schon auch persönlich weiterentwickelt hat, weil ich musste echt viel Klinken putzen und in die Golfbranche rein mit einer unbekannten Brand und ich bin gerade in den USA und ich kannte keinen Menschen und dann musste ich aber gucken, dass der Vertrieb läuft. Und das war aber eine mega Zeit, war eine richtig geile Zeit. Bin auch viel rumgekommen und das war schon, ja, die Zeit will ich auch nicht missen. Und dann bin ich zurückgekommen 2013, war ich nach 2 Jahren und dann habe ich gesagt, Mensch, was mache ich jetzt? Habe dann aber auch gekündigt, alleine gekündigt, bin kurz vor der, ja, bevor das da gecrashed ist, auch rausgegangen, weil ich wieder nach Düsseldorf wollte und mir hat es dann gereicht. Und dann, ja, habe ich geguckt, was ich mache und dann habe ich im Juni 2013 gegründet, alleine. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, okay, was ich besser machen kann, um ja, vielleicht mein Business aufzubauen und ich traue mir das zu und dann habe ich im Juni 2013 alleine gegründet als Clubfitter und dann habe ich da angefangen, ja, die Schläger zu verkaufen, ja, und anzupassen.
Und jetzt muss man vielleicht da nochmal den Nicht-Profi und den Nicht-Golfer reinholen. Es gibt Schläger, es gibt verschiedene Hersteller, so wie man das bei Klamotten kennt, also am Ende des Tages kann man sagen, die ganzen Hersteller von Schlägern ist so wie verschiedene Schuhmarken. Der eine hat mehr Style, der andere hat mehr Technik und so weiter und so fort.
Genau.
Und jeder Mensch kann am Ende des Tages sich dann aussuchen, was er da so kauft. Und die meisten Sachen sind halt, die man so als Amateur oder wenn man anfängt, sind diese Schlägersets ja, maschinell zusammengesetzt oder industriell zusammengesetzt, vielleicht auch händisch zusammengesetzt, aber eben auf eine breite Masse. Das heißt, es ist immer der Standard-Schlägerkopf, der Standard-Griff mit dem Standard-Schaft zusammengedengelt und dann zu einem guten Preis bei Golfshop oder bei Amazon reingeballert. Und so fängt man meistens an mit dem Sport, so wie ich auch.
Ja, was ja auch gut ist, ne? Also ich finde das, ja auch wichtig. Man muss ja auch immer gucken, hat man Bock auf den Sport? Ist das was für mich oder auch nicht? Und dann bringt es ja auch nicht direkt Tausende von Euros da zu investieren, ne? Von daher, das Grundgerüst sollte stimmen, wie die Länge, das Gewicht und die Griffstärke. Dann sollte man da mal mit anfangen, mit, weiß ich nicht, 2, 3 Schlägern und gucken, ob das einem überhaupt Spaß macht. Und dann kann man sich ja immer noch steigern. Ne? Also es geht ja nicht darum, dass man direkt am Anfang viel Geld investiert. Ja. Das kann man ja, Golf kann man mittlerweile auch auf einem, ja, kleinen Budget auch anfangen. Das finde ich auch echt gut.
Ja. Das ist gut. Und dann ist aber irgendwann, dann ist es so wie beim vielen Breitensportarten, ja. dass dann kommt so, ah, ich bin nicht so gut, ah, das liegt nur am Material.
Ja, davon leben wir.
Ja, ja genau.
ja, da geht es natürlich dann wirklich bis ins kleinste Detail. Wir sind ja da mittlerweile darauf spezialisiert, den Golfschläger wirklich individuell auch für den Kunden zu bauen. Alle Schläger bei uns werden in den Werkstätten selber gebaut, sodass wir die Qualitätskontrolle haben. Wir kriegen nur die Köpfe geschickt, die Schäfte separat und die Griffe separat und Gewichte separat, sodass wir die Produktion im Blick haben und dass wir den Schläger wirklich qualitativ genauso bauen, wie du den auch bei uns getestet hast. Und das ist, wie du eben schon eingangs gesagt hast oder eben gesagt hast, wird das nicht in der Massenproduktion gebaut, sondern jeder Schläger wird wirklich penibel gebaut, sodass es wirklich perfekt ist für denjenigen, sodass er das maximale Potenzial auch ausschöpfen kann. Weil es gibt schon immense Unterschiede, je nach Material. Also
baust du quasi nicht nur, also du kriegst nicht nur einen Schuh, sondern du sorgst auch für eine andere Sohle und ein anderes Obermaterial und eine andere Schnürung und so.
Wenn genau.
Das mal so ein bisschen auf den Schuh
Level. Also es ist wirklich alles individuell für denjenigen angepasst, ob das jetzt das Gewicht ist, die Griffstärke, wie hart ist der Schaft, wie ist die Gewichtsverteilung im ganzen Schläger, wie ist die Gewichtsverteilung im Schaft. Also da geht es wirklich, wie ist das Gesamtgewicht, wie biegt sich der Schläger im Schwung, ist die Bewegung wiederholbarer oder fliegt sie aus dem Ruder, die Wiederholbarkeit wird schlechter, dann ist es ein Indiz dafür, dass wahrscheinlich das Gewicht zu schwer ist oder der Schaft zu hart ist. Und genau diese Themen analysieren wir, das nennt sich ja ein Schlägerfitting oder Clubfitting-Termin bei uns. Und dann, das geht auch das kleinste kürzeste Fitting dauert 1,5 Stunden. Also das
ist aber lang.
Da nehmen wir uns sehr viel Zeit auch für, ja. Wo wir dann erstmal dein Material analysieren, was steckt überhaupt in deinem Material. Dann nehmen wir dich mit in unsere Werkstatt, dann zeigen wir dir, was in deinem Material steckt, wo uns was auffällt. Und dann sprechen wir da ganz normal drüber und machen ein Interview mäßig und gucken, was ist deine Erfahrung, weil wir lernen den Kunden ja auch gerade kennen. Mhm. Und die meisten, die wissen auch genau, okay, der Schläger passt irgendwie nicht, ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl oder der Ball fliegt mir viel zu hoch und verliere Länge. Das sind halt so Sachen, wo man uns am Anfang austauscht, dann messen wir alles und das dauert natürlich auch seine Zeit und dann geht es in die Analyse und dann nehmen wir erstmal die Schläge auf von seinem Material und analysieren das wirklich mit Radargeräten, die wirklich alles messen können, von Schlägerkopfgeschwindigkeit, wie kommt der Schläger an den Ball, wie ist die Kraftübertragung, wie ist die Ballgeschwindigkeit, wie hoch fliegt der Ball, wie viel Rückwärtsdrall hat der Ball, wie viel Spin hat der Ball, welchen Landewinkel hat er, und dann gehen wir natürlich als Clubfitter, sind wir natürlich da, genau die Werte zu analysieren und dann zu sagen, okay, da sehen wir folgendes Verbesserungspotenzial. Und welche Erwartungen hast du auch an uns? Ne? Mit welcher Erwartung kommst du zu uns?
Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Ich komme mit Handicap 54, also und Platzreife, und sage, ich möchte 0.
Ja gut, so. Ich wünsche dir viel Erfolg. Nein, aber das ist so, das ist immer eine coole Challenge, denjenigen Spieler zu verbessern und das ist das, wofür wir brennen und das macht halt so Bock, die Fortschritte zu sehen, dass Golfer schon mit passendem Material, auch wenn es natürlich viele Golfer sagen, ja, ich bin nicht gut genug für passende Schläger und so, das hören wir ja öfters und das ist aber leider ein Trugschluss, weil wenn sie selber mal die Erfahrung gehabt haben, weil sie sich meist nie damit beschäftigt haben, dass sie dann doch die Erfahrung machen, wo sie sagen, krass, hätte ich nicht gedacht, dass es doch wirklich so Auswirkungen haben und dann ja doch positiv unser Fitting Center verlassen und sagen, Mensch, ja, hätte ich nicht gedacht, aber war eine geile Nummer. So, und dann ist das natürlich für uns ein Privileg, so ein Hobby und so eine Passion zu teilen und Golfer zu verbessern.
Das heißt aber, dass ihr das nicht nur für den Breitensportler macht, sondern eben auch für den Profi oder den Amateur, oder?
Genau, also unser Hauptklientel ist der passionierte Golfer, also der schon gerne Golf spielt.
Unter, ne? 15 Handicap.
Ich würde es noch nicht mal um Handicap einstufen, weil Handicap ist so ein bisschen relativ. Aber der gerne Golf spielt, der wirklich Bock hat, Golf zu spielen. So.
Okay.
Und der auch regelmäßig dahin geht und ja, das sein regelmäßiges Hobby ist und der dann auch bereit ist, auch dann in sein Hobby zu investieren. Und dann, das ist unser Breitensportler. Aber wir sind von Jugendlich bis ja, Profisportler, betreuen wir alles. Also auch von Anfängern, die sagen, hey, ich habe für GX, möchte klein anfangen, die betreuen wir auch. Da haben wir natürlich, dann müssen sie auf die großen Marken erstmal verzichten, weil die sind natürlich teurer.
Ja.
Aber da haben wir auch Sachen im Sortiment, wo wir sagen, okay, dann steht da halt nicht Callaway oder Titleist drauf, sondern wir passen dir das trotzdem an auf deine Spezifikation und dein Können. Aber wir holen dich ab dadurch, dass wir da erstmal eine schmale Mark oder auf eine andere Art und Weise dich abholen, wo du erstmal vielleicht markenunabhängig bist. Und darum haben wir auch sehr, sehr viele Marken da und wir sind markenunabhängig, egal ob Schaft, Griff oder auch Kopf. Und von daher können wir auf ein Sortiment von bis zu 50.000 Kombinationen zurückgreifen bei uns, wo wir sagen, okay, wir können auch jeden abholen. Ne? Also der von, ich habe ein kleines Budget und bin Anfänger bis lass laufen.
Ja, gut, ne? Gibt ja die Leute, die sagen, I don't care. Ne?
Richtig, ja.
Gibt es auch Leute, die wirklich so hemmungslos, also man muss ja nochmal in den Schlägern unterscheiden, es gibt ja wirklich so diese, die besonders gut aussehen, finde ich. Das sind die, die wirklich nicht einfach zu spielen sind, korrekt?
Das ist
also
richtig,
wenn die so dünn sind und dann haben die so eine...
Die sind verspiegelt meist auf der anderen Seite, ja, das sieht dann schon sehr schick aus, diese Rasierklingen.
Ja,
die
genau,
sind halt, wenn
das
so optisch,
Blades sind, ne? Das ist schon
genau,
geil.
Genau, die sind halt optisch schon sehr, sehr schön, ne? Aber ja, das sind dann, gibt auch viele Kunden von uns, die spielen diese Eisen nur, weil sie geil aussehen, aber sie wissen, funktionell ist es völlig für den Arsch, wenn ich das mal so sage.
Ja.
Und das ist, und das ist natürlich dann auch immer auch ein psychologischer Faktor, der da eine Rolle spielt, weil wenn du dem was wegnimmst, was ihm ästhetisch gut gefällt, dann müssen wir dann auch zu sehen, okay, ja, wie holen wir dann, wechseln wir einen Schaft, aber die Köpfe darfst du behalten, aber dann hast du schon mal eine Erleichterung, aber dann sehen wir auch die Verbesserung, auch. Aber dann ist es so eine, ne, wie holst du denn ab? Genau.
Ja, okay.
Ja, also.
Und das gilt dann eigentlich für alles. Also, weil du sagst, 50.000 Kombinationen. Das heißt natürlich, diese Schlägerköpfe, also das sind diese Metallköpfe, die da oben drauf sind. Die gibt es ja einmal. Dann gibt es auch die Hölzer,
die Hybriden.
Also das sind ja keine Hölzer mehr, sondern eigentlich
genau. Das Carbon.
Große Carbon- oder Aluköpfe, wo man dann den so schön draufzimmert und wo immer tierisch was nach hinten losgehen kann, wenn man das nicht kann, weil der Ball richtig schön weit in die Wicken fliegt. Und dann gibt es aber verschiedene, also die Schäfte, das sind also quasi diese Stangen, wo das so dran montiert ist.
Genau.
Die wiederum gibt es heutzutage wahrscheinlich aus Carbon, tralala, also
genau,
was man also so kennt.
Ja, es gibt so auch Composite-Schäfte, die bestehen aus Stahl, Graphit und Carbonfasern. Das sind so Composite-Schäfte aus mehreren Komponenten und dann gibt es reine Stahlschäfte, reine Graphitschäfte. Das gibt es mittlerweile und die Schaftindustrie schläft auch nicht an der Wand und die entwickeln sich auch stetig weiter, was ja auch super für uns ist. Um immer noch Fortschritte zu machen und das ist schon, früher war das ganz anders, da gab es einen Stahlschaft und einen Graphitschaft und dann friss oder stirb, such dir jetzt einen aus. Und das ist natürlich jetzt ganz anders.
Aber spielen noch immer viele Profis Stahlschäfte oder ist das vorbei?
Ja, doch. Also die Top-Spieler spielen schon auch Stahlschäfte, aber auf der anderen Seite gibt es auch mittlerweile Spieler, die Composite-Schäfte spielen. Ne? Also die auch den Vorteil eines Graphitschaftes, die Leichtigkeit mitnehmen, wo sie nicht die Arme ausreißen müssen oder auch die Performance mitnehmen, die Verzeihbarkeit, weil man trifft den Ball ja auch nicht immer perfekt, sondern die gehen auch eher mehr auf die Verzeihbarkeit mittlerweile, wo sie sagen, okay, wenn ich den Ball nicht perfekt treffe, erziele ich immer noch die gleiche Weite oder ich verliere nicht die Distanz oder auch die Konstanz oder verliere den Ball nicht und hau den irgendwo in die Wicken rein, sondern das ist ja für einen Golfer, klar, Länge ist, jeder Golfer will irgendwie weiterschlagen, das ist immer so in den Köpfen, ne? Länger und weiter ist
länger
immer,
ist besser, ja, aber ist eigentlich
ein Trugschluss, sondern die Konstanz in der Kombination mit der für dich maximalen Weite, die du schlagen kannst, ist natürlich die goldene Regel.
Klar.
Und ja, das ist so
und das kannst du quasi als als Laie, dann kann man da, also ich habe mal gesehen, da gibt es ja diese Radargeräte und diese Matten und so, die dann das alles analysieren. Die gibt es auch, glaube ich, irgendwie bei jedem Turnier. Dann, daher kriegen Trackman, die auch die Daten, ne?
Trackman, genau,
Trackman, da kriegen die Daten dann, damit wenn die da abschlagen, dann sieht man, wo der Ball so hinfliegt,
genau,
und
damit
wie hoch und wie weit.
Damit analysieren wir auch unsere Kunden.
Okay, ja,
genau.
Krass. Und dann hat man quasi so ein, wie so eine Art Laufvideo, um wieder beim Schuh zu sein, wie man so läuft. Und dann kann man gucken, okay, der Schuh passt hier nicht, den muss ein anderer drauf machen, dann, sonst hast du Knieprobleme.
Richtig.
Und das im Wolf letztendlich.
Genau, da können wir, Zahlen sprechen ja für sich. Und dann, das ist ja auch völlig transparent. Und dann kannst du auch sehen, okay, mit dem Schläger erziele ich die Ballgeschwindigkeit und mit dem das. Und da sehe ich auch wirklich die nackte Wahrheit. Und dann sprechen die Zahlen für sich. Ne? Und dann natürlich muss dann auch die Optik des Schlägers und auch spielt am Ende des Tages auch eine Rolle für manche Kunden. Manche sagen, ist mir auch egal, Hauptsache Ding funktioniert. Aber viele sagen auch dann, ach ja, Mensch, kann ich den Schaft denn nicht noch in einer anderen Farbe haben? Ich hätte da gerne noch meinen Namen drauf und den hätte ich da gerne in Gelb und oder auch in Rot und den Griff hätte ich gerne dann in Grün. Das geht alles. Also die Optionen haben wir bei manchen Herstellern, nicht bei allen. Aber Individualisierung ist natürlich bei uns auch ein großes Thema.
Ja gut, das ist ja wie bei vielen, also wenn ihr jetzt Radfahren als Breitensportart nimmst, ist es ja auch so, dass es eher in die Individualisierung geht, dass sie dann sagen, ich möchte die Schläuche und die Laufräder und die Gruppe da drauf, keine Ahnung was.
Weil wenn ist ja eine coole Nummer.
Ja, ist ja eine coole Nummer. Wenn du da oben bist, dann sollst du ja auch, soll man ja auch erkennen, dass es dein Satz ist quasi.
Genau, richtig. Ja,
mega spannend. Und das machst du jetzt schon eine ganze Zeit, aber mittlerweile hast du Standorte oder ja, du machst das ja nicht nur alleine, sondern
genau, ich habe ja wie gesagt allein angefangen und habe dann 5 Jahre war ich auch alleine und dann habe ich gedacht, okay, wo ist meine Vision? Dann habe ich mich mal unternehmerisch auch ein bisschen weitergebildet und dann kam eins zum anderen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich folgende Vision, in 5 Jahren möchte ich da und da sein und jetzt muss ich den Schritt machen zur Expansion. Dann habe ich erstmal die Anlage gewechselt, sodass alles aus einer Hand kommt, dass ich eigene Accounts habe bei den Herstellern. So mit, das war mein zweiter Schritt. Dann habe ich die zweite Filiale in Mainz eröffnet. Das war mein erster Expansionsschritt und dann ja mittlerweile haben wir 6 Standorte. Wir haben jetzt gerade vor den letzten 6 Wochen noch 2 weitere Standorte aufgemacht und jetzt sind wir ja schon ein etwas größeres Team und man kann schon sagen auch Unternehmen logischerweise. Ne? Also wir sind ja 2 GmbHs mittlerweile und eine Holding drüber gesetzt und das ist schon ein cooles Team. Ich liebe das Team auch. Wir haben echt einen coolen Draht, auch einen engen Draht zusammen und haben ja alle verfolgen die gleiche Passion und kommen gern zur Arbeit und wollen den Golfer besser machen. Und das ist ein cooler Drive und wir haben auch einen guten Draht zu unseren Kunden. Das ist natürlich auch Sport verbindet. Das ist auch alles per Du und locker und egal, ob du CEO von großen Firmen vor dir stehen hast oder ein Schüler, das ist alles auf Augenhöhe und das ist sehr, sehr angenehm, mit den Kunden zusammenzuarbeiten.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und jetzt heißt, du hast dann eigene Gesellschaften oder wie habt ihr das Konstrukt aufgebaut? Einfach so, weil es wäre theoretisch ein Modell, wo man sagt, man hat mehrere Standorte, wo dann Teamkollegen sitzen, die vielleicht eine Standortbeteiligung haben, keine Ahnung was, genau. Und produzieren das dann vor Ort? Oder?
Genau, also ich habe das dann in Düsseldorf und Mainz aufgeteilt. Das sind jeweils eigene, eigenständige Firmen. Und darunter sind dann halt noch weitere Standorte, die dann von der Firma geleitet werden. Mhm. Demzufolge war das auch wirklich eine gute Entscheidung, sodass wir das auch splitten können, Süd und Nord aufteilen können. Und wir kümmern uns jetzt zum Beispiel in Düsseldorf um den Standort, fällt bei uns in den Bereich rein, in die Firma Hamburg, Lüneburg, Wolfsburg. Das ist alles bei uns. Und dann in Mainz, da kümmert sich dann um Weimarer Land, da sind wir jetzt im Osten unterwegs. Und jetzt wollen wir nochmal Richtung Stuttgart und Nürnberg nochmal gucken. Und das bauen wir stetisch aus und das funktioniert bis jetzt sehr gut.
Toll.
Immer klein und stetisch gewachsen. Das war mir ganz wichtig, weil das war in der anderen Firma ja nicht so. Und habe auch, wie gesagt, ich habe auch keine Erfahrung mit Investoren oder VC oder Ähnlichem. Da hört man ja immer geteilte Meinungen. Und da war mir Nachhaltigkeit aus eigenen Mitteln, aus dem Cashflow zu wachsen, dann doch wichtiger, weil ich das Risiko ja, immer überschaubar haben wollte, sodass ich auch nicht mit Bauchschmerzen einschlafen muss. Und das, klar, jetzt ist es ein bisschen was anderes, aber es ist immer aus eigenen Mitteln bis jetzt auch gewachsen.
Also alles komplett
eigenes EK und dann bis jetzt auch keine Fremdkapitalen mit dran.
Okay, das ist eine gute Geschichte. Und wenn du jetzt den deutschen Markt so siehst, man, jetzt ist natürlich, jetzt kannst du von einem Stand, du kannst ja theoretisch in jeder Stadt 5 Fittingcenter aufbauen, theoretisch, wenn da 5 gute Golfclubs sind. Also der Markt ist ja, wie groß ist der deutsche Amateurmarkt für Golfer? Der ist wahrscheinlich.
Ja, der ist schon extrem groß, ne?
Riesig,
ja, ja, ja. Also wir machen es immer so rein strategisch, dass wir ungefähr mindestens immer eine Stunde Fahrzeit Unterschied haben von Standort zu Standort. Eher 1,5 Stunden. Weil die Leute sind auch bereit, so lange auch zu uns zu fahren. Aber ich habe jetzt noch selber keine Erfahrung oder den Mumm gehabt, sag ich mal, in Düsseldorf einen Standort zu haben und den nächsten in Dormagen, ja, oder in Meerbusch oder was auch immer, dass die jetzt nur 20 Kilometer auseinander sind. Da sehe ich den Need jetzt nicht. Aus Erfahrung heraus mache ich das lieber ein bisschen, ja, um Markenbekanntheit auch in Deutschland zu erreichen und weiter mehrere Standorte und Präsenz zu haben, dass wir das dann doch ein bisschen mehr streuen. Ne?
Dass du also nicht diesen Mikromarket hast, sondern...
Genau.
Und gibt es da Wettbewerb? Also ich meine, das hört sich ja schon nach einer sehr spezifischen Dienstleistung an, die ihr da anbietet.
Ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, da bist du ja wahrscheinlich nicht der Erste auf diesem Planeten, der auf die Idee Club Fitting gekommen
nee,
ist.
Nee.
Ist das ein Competitor-Markt oder ist das ein Kompetenzthema oder wie stellt man sich da so auf?
Ja, es gibt ja solche und solche. Es gibt ja auch Clubfitter, die im Endeffekt die Standardschläger fitten und anpassen, ne, von den normalen Herstellern. Und dann gibt es, ja, ich sag mal, eine gesunde Handvoll in Deutschland, die das auch gut machen. Und viele davon sind aber Einzelunternehmer und machen das alleine und haben das, weiß ich, wollen das vielleicht auch nicht und zu expandieren und sind auch happy, so wie ich es damals auch gemacht habe. Es gibt noch ein paar andere Jungs aus München, die machen es dann auch so eher wie wir. Das sind auch so mein Alter und die haben auch genauso Visionen, wie ich sie auch habe. Und aber das ist natürlich dann auch ein Kompetenzthema. Was sind deine USPs? Was verfolgst du für Ziele? Und das ist dadurch, dass wir ja sehr spezielle Anpassungen machen und sehr individuelle Anpassungen machen, ist das schon sehr speziell und das machen so sehr wenige in Deutschland.
Aha, okay. Das heißt, du brauchst einfach diese Standorte auch so weit auseinander, weil einfach die Zielgruppe einfach nicht, keine Ahnung, du hast nicht in einem Radius von so einer Filiale 50.000 Leute, die das Thema genau sehen, sondern eben nur 500 oder so, mehr.
Ja, Ahnung. Schon mehr, klar. Ja,
aber jetzt mal so rum,
aber,
ne, ja, das mal aufzubauen.
Ja, ja, genau, richtig.
Ja. Okay. Ja, das ist ja mega spannend. Und wie geht das dann weiter? Also werden die Schläger und die Köpfe, wird das noch in den Filialen produziert oder wird da nur vermessen und quasi wie so eine Art Lastenheft geschrieben und dann...
Ja, wir haben 2 Produktionsstätten, also einmal in Düsseldorf und einmal in Mainz. Da werden die Schläger gebaut und in den anderen Standorten wird tatsächlich gefittet und dann oder die Schläger angepasst mit dem Kunden. Der kommt dahin, wird angepasst, wird analysiert und dann geht die Order, also sprich die Bestellung dann entweder nach Düsseldorf oder nach Mainz und dann werden die Schläger dort auch gebaut und dann von da geht es dann auch in den Versand weiter. Ja. Genau.
Ja, okay, macht ja Sinn, ne?
Ja, um die Werkstätten zu dezentralisieren, das ist so eventuell der nächste Schritt, aber da sind wir jetzt noch nicht. Wir haben aber jetzt schon, ja, wie gesagt, 2 Werkstätten, das braucht man auch für 6 Standorte.
Ja, wollte ich gerade sagen,
sonst ist das auch ein bisschen wenig Platz.
In Peak-Time bist du ja wahrscheinlich da genug zusammendengeln, ne?
Den Jungs in der Werkstatt wird nicht langweilig, sagen wir
mal
so.
Das ist gut.
Das ist auch gut so.
Ja, das ist auch gut so.
Ne?
Ja, also sehr stark, sehr stark. Und wie, also du hast jetzt mittlerweile Standorte und so, das ist natürlich auch ein finde ich jetzt ein mega geiler Weg, dass man sagt, so, das ist eine Exit-Strategie aus einer Profikarriere, die nicht gezündet hat. Also ich meine, du wirst ja wahrscheinlich mit deiner Story nicht, also wie viele Leute schaffen es wirklich, Profi zu werden? Also wie ist das von 100 schafft das einer? wenn überhaupt.
Wenn es hochkommt.
Wenn es hochkommt. Das heißt, der Prozentsatz ist eh
super gering. Ja, mini klein. Mini klein.
Dann hast du ja schon einen ziemlich geilen Weg gemacht, ehrlicherweise, oder? So in dieser Branche. Ich meine, du bist da geblieben, das kennt man, du hast dein Netzwerk.
Ich bin auch super happy und das ist für mich persönlich das Wichtigste, dass ich gerne meine Arbeit mache und ich sag mal, wir wollen alle Geld verdienen und wollen auch einen gewissen Lebensstandard haben, den jeder für sich selber definiert. Nur ist für mich, ja, aufgrund von Erfahrungen, die ich machen musste in den letzten Jahren, einfach auch diese ja, klassische Work-Life-Balance super wichtig für mich, wo ich sage, okay, das Leben besteht nicht nur aus Arbeit und ich habe es mir mit Sicherheit auch bis jetzt mit meinen Mitteln auch so erarbeitet, dass es auch halbwegs autark läuft und ich nicht jeden Tag ins Büro muss und kann auch Homeoffice oder flexibel arbeiten. Ich arbeite jeden Tag und auch gerne, aber ich bin auch gerne mal, weiß ich nicht, wo ich sage, ich klinge mich jetzt aus und muss keinem Rechenschaft schuldig sein. Und von daher, das ist ein großer Luxus, den ich für mich definiert habe, ja, Freiheit auch, wo ich sage, okay, das habe ich mir bis jetzt auch ja gewiss erarbeitet und ja, freue mich auf das, was noch kommt, aber für mich gibt es wichtigere Dinge, als ein Monster-Exit zu machen oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen noch zu erleben, aber Erlebnisse mit Freunden und meiner Freundin und mit meinen engsten Verbundeten ist für mich wirklich ein hohes Privileg, welches ich auch sehr gerne auslebe.
Ja, dann teilen wir das zumindest mal, das Thema, aber nicht nur den Nachnamen, sondern ja, ich habe eine ähnliche Einstellung. Ich meine, ich mache ja den Job auch, weil ich den mega spannend und mega geil finde und die ganze Community, mit der ich da arbeiten kann, einfach mega stark ist.
Ja.
Und ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, das Geschäftsmodell auf andere Branchen, die mich gar nicht interessieren oder so aufzuweiten, das ist halt nicht mein Ding.
Ja. Ja, es gibt ja auch eine gewisse Zufriedenheit, ne, für einen selbst.
Voll.
Und wenn du morgens aufstehst und weißt, okay, das, was ich mache und das macht mir Spaß und da habe ich Bock drauf. Und ja, und jeder muss das auch selber für sich definieren, wie er sein Leben leben möchte. Ne? Und das habe ich mittlerweile ein bisschen umgeschiftet und da bin ich auch sehr zufrieden und happy mit.
Aber ist das auch ein Prozess, den du so, ich meine, so, du bist ja quasi von diesem, Profikarriere scheitern ist natürlich auch, also Scheitern ist ja immer scheiße. Man muss ja auch erstmal ankommen, man muss das realisieren, warum, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Also, ne, so.
Ach, da habe ich, um ehrlich zu sein.
Oder hat dich das nie getriggert?
Ich hätte das nie tangiert. Ich fand auch schade, dass es nicht geklappt hat, aber ich bin eigentlich ein Mensch, der immer nach vorne guckt und wenn das Leben besteht halt nicht nur aus tollen, positiven Momenten, sondern es gibt auch mal Rückschläge und da geht es dann halt darum, okay, nach vorne zu blicken, positiv zu schauen und was machen wir jetzt und dann gucke ich immer schön positiv nach vorne und das hat mir bis jetzt immer geholfen, egal in welchen Lebenssituationen und da fühle ich auch Energie und dann scheine ich ja irgendwas auch für mich richtig zu machen, dass ich die Energie auch immer habe, nach Rückschlägen auch immer nach vorne zu schauen und dann das Positive zu sehen und vielleicht auch ein Learning daraus zu ziehen und daraus langfristig ja, zu wachsen.
Wie ist denn, weil du sagst, Energie ziehen, ist das, wo ist das Thema Spiritualität oder wie? Also weil du musst ja schon eine gewisse mentale Stärke haben, um einfach in dem richtigen Moment als Profi-Golfer dann auch abzuliefern. Also wenn man das jetzt nochmal zurückbricht, so in der Zeit, wo du halt auch gut da platziert warst, dann warst du sicherlich einer von vielen Talentierten, aber am Ende des Tages treffen ja von, keine Ahnung, von 15 Profis 14 den Ball ähnlich gut. Also dann spielt ja die Technik nicht mehr so die mega große Rolle, weil der eine ist ein Longhitter, der spielt ein bisschen weiter, der andere hat ein besseres Kurzspiel. Am Ende des Tages im Durchschnitt brauchen die beide ähnlich lang, um den Ball in so ein Loch zu kriegen. Das heißt, die spielen auf einem ähnlichen Niveau. Der Unterschied macht dann aus,
ob du unter Druck die Leistung abrufen kannst oder nicht.
Genau das.
So, und das findet zwischen den Ohren statt.
Ja, nun da. Genau. Also so, wie kann ich das abschütteln? Wie kann ich meine Selbstzweifel? Du siehst es am Tennis, finde ich noch krasser. Ja. In einem Match.
Klar.
Wie in einem Match Leute versinken, Schläger schlagen, dann sagen die, sind mir ausgerutscht, weil darfst du heute nicht mehr.
Ich ein bisschen schade. Gibt es beim Golf auch so, ja, leichte,
auch so ein bisschen
leichte Wutanfälle.
Ja. Genau. Und dann kämpfen die sich zurück und dann drehen die das Ding noch. Und dann denke ich mir so, alter Schwede, was ist hier passiert? Das ist mega krass, aber das ist Spitzensport, oder?
Genau. Und das ist ja das Coole jetzt auch an den Netflix-Dokus. Jetzt im Tennis gab es ja jetzt auch, wurde ja auch verfilmt und jetzt auch im Golf. Da sieht man mal, dass auch die großen Stars, die man im Fernsehen auch gefühlt jede Woche Selbstzweifel haben. Und das ist, hat mich beruhigt, auch mal zu sehen, wo er sagt, okay, jetzt ein Weltklasse-Golfer, der geht in die Runde und denkt sich, ach nee, heute meine Motivation und auch mein Glaube an mich selbst ist nicht da, weil ich habe seit 2-3 Wochen habe ich die Pest am Schläger gefühlt. Und aber das ist dann halt, wie du schon richtig sagst, bei Profi-Golfern zu sehen oder auch Sportlern allgemein, wie die aus einem Tief während eines Matches sich zurückkämpfen, um dieses Match noch zu gewinnen, das ist halt der Wille. Ne? Das ist dieser Wille, diesen Erfolg und diesen Titel zu gewinnen. Das kriegst du durch Talent nicht hin. Wenn du mental das nicht willst, und dann wirst du das niemals schaffen.
Aber hat dir das geholfen auch unternehmerisch? Also würde das in einem Coaching oder für dich als Unternehmer, jetzt hast du ja eine coole Firma gebaut, hat dir das geholfen, zu wissen, was man machen muss, um durch eine Krise durchzukommen? Also hattest du so eine Situation, wo du sagst, so, jetzt kann ich mal was ableiten, was ich aus dem Profisport gelernt habe? Oder ist das in einem drin oder ist das anders auf dem Platz als im Business? Weil das findet ja in einer anderen Zeitstrecke statt wahrscheinlich.
Ja, das ist eine andere Zeitstrecke, das ist ja der Moment, und businesstechnisch sind natürlich, ich sag mal, negative Themen länger auf dem Tisch, wo man auch vielleicht mal 1-2 Nächte drüber schlafen kann oder sollte. Das hast du natürlich im Match jetzt nicht. Ne? Ich kann dir, um ehrlich zu sein, das ist eine gute Frage. Ich jetzt rein spontan würde ich sagen, dass ich es nicht reflektiere auf die Sporterfahrung, die ich habe. Vielleicht unterbewusst. Kann sein. Nur ja, ist schwer zu beantworten gerade für mich. Also wo das herkommt.
Okay. Ich habe jetzt gedacht, dass das irgendwie so, also weil dieses Willen, Leidensfähigkeit und so, das ist ja, macht ja eigentlich irgendwie auch eine gute Führungskraft aus, aber ich habe halt überlegt, so, in welcher Zeit findet das statt, und das ist halt, wahrscheinlich kannst du kommst du als ehemaliger Sportler gut durch einen stressigen Business-Tag, der auch richtig miese Punkte hat, weil du einfach weißt, okay, den kämpfe ich durch und dann geht's wieder weiter. Aber es ist halt, das wäre halt eine Zeitstrecke, die ähnlich ist wie bei einem Match wahrscheinlich eher.
Ne? Ja, und es ist natürlich, Tag. Jeder hat von uns die Challenges und negative Themen auf dem Tisch. Aber klar, jeder hat, oder ich habe auch Herausforderungen durchlebt, wo ich sage, okay, da bin ich verzweifelt und wusste nicht weiter, und bin dann natürlich auch mal in einer im Strudel gewesen, wo ich sage, oh Gott, wie komme ich da jetzt raus? Nur aufgrund der Erfahrungen, die man natürlich dann oder die ich durchlebt habe, ob geschäftlich oder privat, gibt es halt Dinge, die ich nicht privat ändern kann, oder dann muss man einfach gucken, wie komme ich da jetzt so am besten raus und was für eine Ursache hatte das, ja, um das zukünftig, dass das nicht nochmal passiert. So, und Fehler passieren, und wir sind ja auch nur Menschen, und wenn man aus den Fehlern lernt, dann ist das der Idealcase, ne? Und,
ja, voll. Ich meine, idealerweise nicht zweimal machen, ne?
Genau, das sollte man vermeiden. Aber kommt vielleicht auch nicht, kann ja auch mal vorkommen, aber nichtsdestotrotz, klar, aus Fehlern auch ein Learning rausziehen, ne? Und zu sagen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, sich den auch eingestehen, zu sagen, okay, wie mache ich es jetzt besser? Oder Mitarbeiterführung, ne? Das ist ja auch immer ein großes Thema. Ein
Riesenthema, klar. Ja, gerade wenn man so wächst, so wie du jetzt, dass man da mehrere Filialen hat, dann geht es ja auch darum, wie kriegt man Leute so hinter die Mission, dass sie alle denselben Drive haben.
Auch, ne? Genau, wie nehme ich die mit auf die Reise, und wie motiviere ich die, dass die genauso motiviert sind wie ich und die, ich sag mal, die Unternehmenskultur leben, so wie ich das auch tue.
Ja, aber wie hast du dann den Weg geschafft, von einem Einzelunternehmer dann umzuschalten? Also ich meine, ist das schon auch ein krasser Weg, zu sagen, ich habe 5 Jahre lang alleine das gemacht und dann habe ich gesagt, so jetzt, okay, jetzt nächste Stufe. Also es ist ja normal, entweder die Geschichten, die man so kennt aus dem Startup-Business oder was auch immer, auch in unserem Bekanntenkreis sind, die sind immer relativ digital. Entweder ist das ein Modell, was so vor sich hingeht und gut geht, oder es ist ein Modell, was darauf angelegt ist, einfach die Welt zu erobern in der kürzesten Zeit, so typisch Startup-mäßig. Ja. Aber die Geschichte, die du jetzt hast, ist ja so ähnlich vielleicht wie bei mir auch. Am Anfang so kommt man so und dann irgendwann denkst du, okay, jetzt brauche ich mal Leute im Team, jetzt will ich das nicht mehr alleine machen, jetzt will ich das mal auf ein anderes Level bringen. Aber das heißt ja auch, dass du vorher nur dir verantwortlich warst und dem der Passion des Sportes, des Fitting und dem Kunden gegenüber auf einmal eine Zwischenebene hat, die es vorher nicht gab, nämlich wie spreche ich die Leute an, wie sorge ich dafür, dass die happy sind, dass die bleiben, die müssen ja bei dir idealerweise länger bleiben, damit sie mehr Erfahrung haben, wissen, wie der Hase läuft, auch Kundenbindung aufbauen, damit die der nächste Schlägerset wieder von euch gefittet wird, normalerweise. Also so,
ja, klar.
Customer Journey, genau. Wie hast du das geändert oder wie hast du das aufgesetzt? Wie ist das entstanden?
Ja, um ehrlich zu sein, war es relativ blauäugig. Ich habe einfach gesagt, ja, okay, ich möchte, habe mich darum gekümmert, eine Filiale zu eröffnen irgendwo im Raum Hessen und habe mir verschiedene Golfclubs angeguckt, habe Gespräche geführt und ich hatte noch gar keinen Mitarbeiter dafür. Und dann habe ich das im Mainzer Golfclub die Möglichkeit gehabt. Und da musste noch ein bisschen was umgebaut werden. Also das hat ein Dreivierteljahr gedauert. Und dann habe ich die Stelle ausgeschrieben. Und dann habe ich gesagt, okay, gucke ich mal, was auf mich zukommt. Und dann hatte ich verschiedene Bewerber. Und dann habe ich mich für den Florian entschieden, der mittlerweile auch Geschäftspartner von mir ist und den Standort in Mainz auch leitet. Und dann haben wir das zu zweit weitergemacht. Er in Mainz und ich in Düsseldorf. Und dann alle weiteren Standorte habe ich nie mit Zeitdruck eröffnet oder eröffnen müssen. Ich habe immer gewartet, bis der Richtige um die Ecke kommt. Und das war.
Aber mit der Person hast du dann gesagt, so, das wäre der Richtige, mit dem könnte man das mal machen.
Die teilen die Passion, die wollen Clubfitting aufs nächste Level heben, die wollen das ihren Kunden anbieten, die stehen dahinter, die haben Bock drauf. Und dann haben wir ein Modell gebaut für auch für Golflehrer, die dann bei uns lizenziert werden und Schläger, das, ich sag mal, das Demo-Material bekommen und dann eigenhändig fitten können und bei uns geschult werden. Und dann, das hat sich so ergeben und dann ist das so gewachsen und alles kommt Zeit, kommt Rat und dadurch, dass alles aus eigenen Mitteln wächst, kann ich jetzt nicht mal eben sagen, ach ja, ich mache jetzt 30 Filialen auf so und es kostet jetzt 10 Millionen Euro, keine Ahnung, jetzt mal. Ja. So und das darum habe ich das immer gesagt, klein und gesund und das hat sich bis jetzt auch ausgezahlt, wo ich sage, okay, das People-Thema, die Chemie stimmt, die Passion stimmt. Dann war ich so positiv gedacht, ich sagte, dann muss ich die Rahmenbedingungen schaffen und dann vertraue ich dem jetzt und den Rest mache ich hinten rum. Das ist ja dann meine Aufgabe so auch ein Teil, ne? Aber Vermarktung bei deren Kundenstamm und dann natürlich digital, was ich dann mit meinen Leuten im Hintergrund steuern kann, so entstanden. Und dann so ist auch jetzt der Standort in Hamburg entstanden. Also das ist so, ja, die Golfwelt ist natürlich klein. Ich habe natürlich auch ein relativ großes Netzwerk in der Branche. Klar. Und dann mittlerweile kommt man auf mich zu und fragt, ob ich daran Interesse habe, einen neuen Standort aufzumachen. Und das ist natürlich dann jetzt eine schöne Art und Weise, weiterzumachen. Aber ja, von daher gucken wir mal, wo die Reise noch hingeht. Von daher, aber bis jetzt
spannend, das heißt über die Holding, da steuerst du quasi Marke, Marketing und so weiter.
Genau, also ich habe ja die Holding oben drüber und dann darunter die zwei Tochterfirmen und dann sind die, genau, so läuft das ja.
Machst du im Digitalmarketing auch ein bisschen was, oder?
Ja, viel, also wir machen sehr viel über Google Ads. Okay. Und jetzt ChatGPT ist ein ganz großes Thema bei uns, weil der für uns Google macht und SEO und Google Ads. Ist natürlich ChatGPT jetzt bei Google anscheinend auch ein Riesenthema. Da muss ich mich jetzt auch ein bisschen reinfuchsen. Da habe ich jetzt auch Fortbildungen für, wie wir das im Unternehmen auch mit einpflegen können und welche langfristigen Strategien wir fahren. Aber ja, klar, Social Media, ganz normal, wie jeder gefühlt das auch macht. Ja. Aber am Ende des Tages ist bei uns das ein People-Thema, ein People-Business und da wir leben auf von Empfehlungen. Ne? Und das ist aber
das ist aber, glaube ich, auch ein umkämpfter Markt. Entschuldigung, wenn ich da so rein. Also ich habe natürlich den Fehler gemacht und habe so in meinem Insta so 2-3 Golfthemen mir angeguckt. Ja. Und rate mal, was ich zugeballert werde mit Werbung. Also mein Feed ist quasi
voll.
Voll.
Ja.
Und Golfer aus Tralala, egal was.
Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass einfach der Klick pro Customer im Golfthema relativ teuer ist, oder?
Es kommt auf das Wort an, um ehrlich zu sein.
Das Wort, heißt, du hast spezialisiert auf Individualisierung oder auf
Fitting? Ja, das Wort oder? Fitting ist scheiße teuer.
Ja, das kann man vorstellen.
Weil Fitting ist ja nicht nur im Golf, sondern es ist...
Also grundsätzlich.
Genau. Und Fitting kostet, glaube ich, pro Klick 2 € oder irgendwie sowas. Also sehr teuer. Gut. Ja, geht sehr teuer.
Gleich so, Headhunter Düsseldorf kostet 18,75.
Ach, 18,75. Na gut, okay. Da sind wir weit von weg. Aber ja, das ist das Google Ads-Thema haben wir jetzt vor 2,5, 3 Jahren professionell dann auch aus der Hand gegeben. Und das war für mich auch ein Step und eine Entscheidung, okay, wie viel Geld muss ich jetzt investieren für Google Ads? Und ich konnte das gar nicht greifen. Und das war für uns schon auch eine hohe Summe. Aber es hat sich wirklich gelohnt und habe da echt ein cooles Team drumherum, die sich darum kümmern. Und das ist schon schon erschreckend, was man da so drehen kann und was man auch erreichen kann dadurch. Und das ist für mich auch immer wieder neue Themen jetzt, dadurch, dass ich nicht mehr so häufig im Fitting selber persönlich stehe und als Unternehmer agiere und wo, das sind ja von People-Thema über Strategy, über verschiedene neue Themen, sich weiterzuentwickeln, wird es nie langweilig. Ne? Und das ist immer ganz cool.
Das ist ja gut so.
Ja, mega.
Schon ist der Tod. Was empfiehlst du so, wenn man sich weiterentwickelt? Also ich meine, es gibt ja verschiedene Ebenen, sich zu entwickeln. Das einmal als Unternehmensführer aber oder Führerin und auf der anderen Seite natürlich auch persönlich so. Was ist da so ein?
Also Persönlichkeitsentwicklung ist für mich ein sehr spannendes Thema. Ich mag das unheimlich gerne, mich damit zu beschäftigen, auch mit mir selber. Aufgrund von den persönlichen Rückschlägen, die ich erlebt habe, habe ich aus Eigeninteresse auch mal Persönlichkeitstests gemacht, wo halt auch spannende Themen bei rauskamen. Und wie ich...
War selbst gemacht oder moderiert? Nee,
moderiert.
Moderiert.
Ja, ne? Ja, also professionell machen lassen. Und dann auch zusammen mit dem Coach erarbeitet und wie kann ich meine Stärken oder auch meine Schwächen, wie bin ich von der Persönlichkeit, das war super interessant, wie kann ich andere Persönlichkeiten abholen, die vielleicht teilweise in meiner direkten Art nicht klarkomme, da muss ich mich empathisch anpassen, weil die können sich nicht meiner Art anpassen, weil das nicht in ihrer DNA steckt. Und das sind halt so ganz spannende Themen, die natürlich auch dann als Unternehmer im People-Thema auch eine ganz große Rolle spielen. Wie hole ich den Mitarbeiter ab? Wie muss ich mit dem kommunizieren, dass der das verbessert und den richtigen Ton an den Tag legt? Und auch Persönlichkeit für mich persönlich nicht stehen zu bleiben. Ne? Und wie gesagt, auch das Thema Rückschläge, weißt du selber, war bei mir jetzt nicht kein Fremdwort in den letzten 1,5 Jahren.
Absolut.
Aber jetzt kam auch wieder was Positives. Ich habe eine neue Frau an meiner Seite, bin mega happy und bin halt sehr positiv gestimmt. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, ich bin ein lebensfreudiger Mensch, habe Bock aufs Leben und genieße mein Leben und bin einfach
ja, strahlst auch aus, das kann man ja nicht anders sagen.
Ja.
Also auch schön zu sehen. Ich meine, jetzt habe ich natürlich nochmal einen anderen Blick darauf, weil wir natürlich viele Jahre verwandt sind und über viele Jahre auch mal mehr oder weniger Kontakt hatten. Deswegen ist dann nochmal, sieht man natürlich so eine Entwicklung nochmal mit einem ganz anderen Augenwinkel quasi als ein Außenstehender. Von daher mega gut und es ist natürlich auch sich damit zu beschäftigen, auch im Team so alle so, ja, reden natürlich über People und über Work-Life und hast du nicht gesehen. Am Ende des Tages ist wichtig, glaube ich, dass auch Mitarbeiter untereinander wissen, wie der andere tickt. Wir haben da mal so einen Test bei uns in der Firma gemacht, dass wir so einen Motivationstest gemacht haben, also welches Motivationsprofil hat der Einzelne, wo kommt der her, was braucht der, damit er glücklich ist, und das halt auch transparent gemacht, dass halt jeder bei mir im Team weiß, ich bin da so ein Nadi-Professor Freigeist, ich brauche einfach meine, ich hasse Listen abarbeiten und so Dinge von A bis B durchklitterieren, das kann ich gar nicht.
Okay.
Und ich brauche Freiheit und gebe die auch, aber ich setze auch vieles voraus. Und wenn man weiß, dass ich so ticke, dann ist es anders. Und bei anderen Mitarbeitern im Team ist es so, dass ich dann weiß, dass jemand, der will klare Vorgaben, der will am Ende des Tages eine Liste vor sich haben, da sind 18 Punkte für den Tag. Und am Ende des Tages will er an dem letzten Ding seinen Haken dran machen. Und da würdest du mich mit umbringen.
Ja. Aber genau das ist ja das Spannende.
Das
ist
total hippie, dass der sagt, ich habe hier eine Guideline und da sind meine Punkte. Und ja, let's do it.
Ja,
mega. Und ich denke nur so, was für ein Kotz, diese Liste jetzt zu arbeiten. Und das macht natürlich auch nochmal im Team halt der Zusammenarbeit einfacher, wenn man die Sprache synchronisiert und einfach weiß, okay, der braucht das, ich brauche das nicht, also was tun wir.
Aber es ist super.
Das ist voll geil.
Das ist ein mega spannendes Thema. Ich finde das brutal interessant.
Und Persönlichkeitsentwicklung haben wir schon gesagt, da ist natürlich auch Lektüre, jetzt hast du das moderieren lassen. Das Kind, was alle gelesen haben, ist das Kind wahrscheinlich, was Heimat finden muss, oder ist auch ein Thema, was darauf einzahlt? Oder ist ein bisschen kritisch zu beobachten?
Also das Buch habe ich angefangen zu lesen, weil ich habe Kaffee am Rande der Welt angefangen, ne, der 5 AM Club, so ein bisschen so die üblichen Dinge, die man so, wenn man so sich damit anfängt. Und dann, das Kind in dir muss Heimat finden, ist schon ein Brocken. Ne? Also ich habe das auch nach der Hälfte aufgehört, weil mir es in der gewissen Lebenssituation letztes Jahr einfach too much wurde. Das war schon extrem deep, das Buch. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Buch, wenn man mit sich selber mal beschäftigen möchte und tief gehen möchte, ist das wirklich ein richtig gutes Buch. Ja, kann ich nur
sagen. Ist vielleicht, ich glaube, also ich habe das natürlich auch durch und ich fand das mega lehrreich, aber ich habe mir auch gedacht, so alter Schwede, was ist, wenn du dann eine Tür aufmachst, die du gar nicht alleine wieder zukriegst? Weißt du, was ich meine? Also das ist halt schon, du kannst halt schon auf Themen treffen, die sehr tief und sehr tief in dir verwurzelt sind und die dich auch sicherlich nicht gut stimmen werden.
Ja.
So.
Ja.
Aber die dann auch vielleicht in ein positives Bild zu ändern, ist natürlich dann die Aufgabe. Und das kann nicht jeder selbst schaffen, oder?
Nein. Das kann man nicht voraussetzen, dass man es selber machen kann. Also ich habe das auch mir im Coaching auch, habe ich selber auch gemacht, ein persönliches Coaching. Weil das eine andere Person reflektiert dein Leben nochmal anders als du selber und sieht vielleicht auch Dinge, die du nicht siehst oder meinst, die wären jetzt wichtig. Und fängt ja bei der Kindheit an. Ne? Das sind natürlich schon ein paar Punkte, die nicht ganz unwichtig sind. Ne? Und wie ist man aufgewachsen? Ist man ein Scheidungskind? Ja, nein. Ja. Was hat man erlebt? Also vielleicht tiefer zu graben, hat mir geholfen, auch mit anderen Leuten oder professionellen Coaches auch darüber zu sprechen und mich zu analysieren. Weil alleine wäre ich da nicht drauf gekommen.
Ja. Ah, okay. Ja. Das ist schon mal gut.
Das auch anzugehen, das Thema, ne?
Ja, gut. Also, das anzugehen, das Thema, darauf musst du selber kommen, glaube ich. Weil da kommt ja nicht ein Coach um die Ecke und sagt so: Übrigens, so. Ich will dich jetzt mal coachen. Kommen viele bei LinkedIn gerade, kommen sehr viele damit um die Ecke. aber eben dann zu sagen: Okay, dann muss da mal ein Profi dran. Ist ja wie beim Golf-Fitting. Also, das kannst du ja.
Nee, absolut. Machen, du musst halt so deren Kompetenz dann auch mit einziehen, weil das ist nicht meine Kompetenz. Ja. Ich kann mich da nur für interessieren und dafür öffnen und der Rest zusammen mit demjenigen zusammen ausarbeiten und erarbeiten.
Korrekt. Sehr gut. Wir sind zusammen bei den B-Boys.
Yes.
How come?
Also. B-Boys,
schon lange dabei?
Ja, ich bin schon sehr lange dabei. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr ich jetzt bin. Wann wurden die B-Boys gegründet?
2019.
Mhm. Also ich bin, glaube ich, 2020 dazugestoßen. Seit gesunden drei Jahren. Ja, mindestens 3 Jahren, eher 4. War schon relativ am Anfang dabei. Und ich finde diesen Drive mittlerweile unfassbar geil. Am Anfang war das natürlich, wie alles so in den Kinderschuhen ist, ne? Sir Walter hier und Party da, das war jetzt nicht so mein, war nicht so mein Mittelpunkt, musste ich nicht in dieses Netzwerk gehen. Aber mittlerweile haben wir ja wirklich tolle Events, mega Persönlichkeiten und auch ein, ja, umso mehr du auch selber investierst in den Tribe, sage ich jetzt mal, und dich auch mit Jungs verabredest und wenn du nicht Hobbys teilst, Sport machst oder essen gehst oder Kaffee trinken gehst und mal Hintergründe mal unter 4 Augen mal zu sprechen das ist schon, habe ich jetzt auch öfters gemacht und das wertschätze ich sehr, wie offen und jeder will jedem helfen, ohne dass einer hier die Hand aufhält und sagt, okay, wie Martin jetzt im letzten Podcast ja auch gesagt hat, sondern das ist einfach, das machen wir gerne untereinander, jedem zu helfen. Und das finde ich, dadurch, dass ich auch ein Typ bin, der gerne gibt und gerne hilft und es mir ja gut tut, anderen Leuten irgendwie, wo ich nur kann, einen Gefallen zu tun, stößt das bei mir natürlich auf ja, sehr positiv auf und freue mich immer, wenn sowas passiert.
Ja, geil, mega. Mhm. Also bist du da, ja. Was mit Golf überhaupt? Gibt es jetzt demnächst mal eine Golfrunde? Oder?
Ja, ich hatte das jetzt mal angedacht, ob ich dieses Jahr mal so ein B-Boys Golfturnier organisiere. Das wollte ich jetzt mal mit Haki verstückeln, weil mit dem gehe ich morgen Mittag essen.
Das ist sehr gut.
Und dann werde ich das mal ansprechen.
Aber guck, dass das Level nicht ganz so hoch ist, sondern
nein,
dass man so halbwegs
da gibt's Alkohol, durchkommt. Da gibt es Alkohol.
Okay, das ist
wird
gut.
Ein bisschen partymäßig. Ne? Also hier nicht so eine steife Nummer, sondern ne? Also ein bisschen Fun-Faktor und wie wir alle so drauf sind, lockere Atmosphäre, ein Bierchen, vielleicht ein Grillen oder ein Foodtruck, whatever. Wollte ich jetzt mal ein bisschen verhackstückeln, dass wir aber auch im schönen Wetter, weiß ich nicht, Juni, Juli, irgendwie mal im Sommer, wo wir wissen, okay, da sind auch schöne warme Temperaturen und hinten raus, wo man vielleicht am Nachmittag startet und dann bis schön in den Sommerabend rein eine coole Veranstaltung macht. Und ja, das wollte ich dieses Jahr auf jeden Fall mal anstoßen. Ja.
Sehr gut. Ja. Könnt ihr jetzt schon mal hier euch anmelden dann in der App.
Wenn das Gathering dann genau, veröffentlicht wird.
Dann geht's wieder, dann bricht das wieder zusammen.
Genau. Schon mal.
Ja, mega. Was hast du denn so als Takeaway für den einen oder anderen, der das hier mitkriegt, so was du vielleicht von dir aus deinem beruflichen, privaten Umfeld, sportlichen Umfeld als Tipp mitgeben kannst?
Also für mich persönlich ist allgemein Kommunikation auch ein großes Thema, weil sprechenden Menschen kann nur geholfen werden und damit habe ich bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen gemacht, Probleme auch in Freundschaften, auch unangenehme Themen mal anzusprechen, zu sagen, hey, das belastet mich, lass uns da mal drüber sprechen. Und diese offene Kommunikation auch in der Partnerschaft ist auch, kennen wir glaube ich jeder von uns, auch eine Herausforderung, auch mal negative Themen offen anzusprechen und ja, Herausforderungen damit zu meistern, dem anderen zuzuhören, sich auch mal hineinzufühlen, wie er sich dabei fühlt und wie man sich auch selber fühlt und somit kann man vielen Problemen aus dem Weg gehen, wenn man offen kommunizieren kann in seinem Freundeskreis und vor allen Dingen auch in seiner Partnerschaft, um auch mal Krisen zu bewältigen oder auch ja, positive Dinge zu teilen, geht ja nicht immer nur um negative Dinge, aber Kommunikation ist für mich brutal wichtig und das ist hat einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben.
Okay, das heißt, wenn du einen Elefanten im Raum hast, dann muss auch jemand sagen, das ist ein Elefant, den müssen wir mal aus dem Raum schaffen. Also das ist ja das, was oftmals nicht passiert, dass da irgendwas unausgesprochen irgendwie so vor sich hin tuckert. Und
genau, also ich bin schon jemand, der auch Themen auch sofort anspricht, wenn die mich tangieren und das stößt halt manchmal auf Ablehnung oder vielleicht auch nicht, dass man das kennt, dass man damit konfrontiert wird oder offen kommuniziert wird. Aber meine Erfahrungen waren halt so, wenn der eine irgendwie, weiß ich nicht, da das Thema ja für nicht positiv empfindet und da verletzt ist und das aber nicht kommuniziert und dann leidet die Freundschaft schleppend darunter oder die Beziehung darunter, dann war das für mich ein Riesen-Learning, halt solche Gedanken einfach sofort zu teilen und dann die auch relativ schnell abzuhaken.
Okay, weil dann eben dieses, was ja wir Menschen gut können, ist ja Prediction, also gelerntes Anwenden und dann gehen wir von irgendwelchen Sachen aus, die vielleicht gar nicht so ist und dann wird das immer schlimmer und irgendwann ist es quasi eine Brücke, die nicht mehr zu bauen ist.
Ja.
Und die kann man früh einfach, ja, okay. Das, also wenn ihr so einen Affen irgendwo sitzen habt oder so einen Elefanten in der Beziehung oder auch im Office, dann geht jetzt rüber und sagt, da ist was, das müssen wir besprechen. Habe ich von Andreas gelernt. Hilft. Andreas, hast du noch was? Ansonsten?
Nee, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir für die Einsicht in das ganze Clubbing- und Golfthema.
Ja, gerne.
Und ich werde jetzt voll durchstarten.
Das schaue ich mir mal persönlich an.
Besser nicht, besser nicht.
Alles klar.
Also Leute, bleibt stay tuned, bis demnächst hier auf diesem Sender. Haut rein, ciao.